Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, heute geht es um ein Thema, bei dem es euch ein bisschen schlottert und schaudert, aber es geht nicht um Halloween oder sonstige Geistergeschichten, sondern einfach um das Rennradfahren im Herbst und Winter bei schlechtem Wetter. Und dazu sind heute an dem Mikrofon für euch die drei Roadbike-Redakteure Erik.
Hallo.
Moritz.
Servus.
Und ich, der Sebastian. Ja, heute ist so der erste Teil eigentlich einer kleinen Miniserie, einer zweiteiligen Podcast-Serie, denn wir beschäftigen uns in dieser und in der nächsten Folge mit dem Rennradfahren in Herbst und Winter, denn wir sind gerade mittendrin im Winter oder im Herbst erstmal. Und ja, das Wetter hat auch so langsam sich dem Herbst angepasst, denn nach einem heißen Sommer und einem doch teilweise sehr schönen Spätsommer noch ist es jetzt so bei uns gerade, ja, so 13, 14 Grad, es regnet heute den ganzen Tag immer mal wieder. Und ja, manche Leute haben da vielleicht nicht so viel Lust aufs Rennradfahren, vor allem auf das Rennradfahren draußen. Wie ist das bei euch so?
Naja, also wir können ja zunächst nochmal verraten, wie sich unsere Serie zusammensetzt. Nämlich erstmal aus der Folge heute, da geht es eben um das Fahren draußen. Und dann die nächste Folge, da geht es dann um das Fahren drinnen. Heute, ja, das Draußenfahren, ich bin ganz großer Fan davon, muss ich sagen. Ich habe bis vor kurzem sogar die relativ radikale These vertreten, Fahrradfahren nur draußen, war komplett anti-Rollefahren. Habe ich mich jetzt ein bisschen bekehren lassen, muss ich sagen. Aber also ich persönlich für mich muss sagen, der Herbst, der hat so ganz seine ganz eigene Faszination. Und da meine ich jetzt gar nicht mal nur, wenn draußen Indian Summer ist, weiß nicht, tiefstehende Sonne und tolles Farbbild an den Bäumen, sondern ich finde, muss ich sagen, schon auch so den November, den Dezember, das hat schon so seine ganz eigene Faszination, weil das für mich immer so den Trainingscharakter hat. Also ich bin
der
eigentlich
Kampf gegen die Elemente sozusagen.
Ja, gar nicht mal so. Ich kann mich komischerweise im Herbst immer extrem motivieren, weil ich immer schon denke, weswegen ich das alles mache und was da alles kommt. Und wenn man dann eine funktionierende Gruppe hat und man trifft sich mit der regelmäßig, ist jetzt in Corona-Zeit ein bisschen schwierig, aber man trifft sich da und fährt dann diese Samstagsausfahrten, die finde ich immer total cool. Weil die auch irgendwie so, im Sommer ist da manchmal auch so ein bisschen Stress und dann muss der eine natürlich zeigen, wo der Hammer hängt und den will man dann natürlich auch nicht wegfahren lassen.
Ach, und aber das machst du dann im Herbst auf einmal nicht mehr, oder was?
Und im Herbst,
du alter Ortsschildsprinter.
Ja, ich weiß, aber im Herbst mache ich das dann nicht mehr und dann ist das so ein entspanntes, da plaudert man und fährt einfach so durch die Gegend. Ich finde das immer eine total coole Zeit.
Das sind natürlich zwei Paar Schuhe, ne? Also Herbst kann, wie du es schon beschrieben hast, wunderschön sein und alles ist orange und das macht total Spaß. Das ist aber auch immer nur so ein, in meinem Kopf so ein letztes Aufbäumen der schönen Seiten des Rennradfahrens. Meistens kommt ja dann kurz danach im November dann doch eher so die nassgraue Tristesse, die dazu geführt hat. Also früher habe ich auch das Rollefahren komplett verteufelt. Aber dann so durch Swift bin ich da auch ein bisschen zum Weichei geworden. Und wenn es dann doch mal irgendwie so Samstag früh draußen nass und kalt ist, dann ja, versuche ich mich immer zu überreden, draußen zu fahren. Es klappt nicht immer. Durch Swift bin ich auch so ein bisschen zum Weichei geworden, muss ich ehrlich sagen.
Hm. Naja gut, solange du noch fährst, würde ich sagen, halten wir uns mal mit dem Weichei, mit dem Weichei-Urteil zurück. Ich muss aber auch sagen, also mir geht es da so ein bisschen wie Moritz, wobei bei mir manchmal tatsächlich noch dazu kommt, dass je schlechter das Wetter dann tatsächlich ist, desto mehr motiviert bin ich. Das trifft auch nicht immer zu, muss ich sagen. Also wenn es wirklich dann in Strömen regnet, dann ja, man überlegt schon mal. Aber auch dieses, ja, deswegen habe ich vorhin den Kampf gegen die Elemente irgendwie genannt, weil ich das selber irgendwie, das ist was mich auch motiviert, draußen zu fahren. Und ganz ehrlich, so ja, im Matsch draußen rumzufahren oder im schlechten Wetter, sei es mit dem Rennrad oder sei es mit dem Crosser dann, das hat auch schon was für sich, das macht auch schon mal Spaß.
Also bei mir kommt tatsächlich noch dazu, du erwähnst ja gerade den Crosser, der November, Dezember ist für mich manchmal natürlich auch die Phase, wo dann nicht nur Grundlage gefahren wird, sondern tatsächlich halt eben die Crossrennen anstehen. Und die haben natürlich nochmal eine ganz eigene Faszination und also einfach dadurch den Matsch pflügen. Ich bin vor 2 Jahren, glaube ich, mal Lizenzrennen gefahren und ansonsten eigentlich jetzt die letzten 4 Jahre, 5 Jahre immer die Hobbyrennen im Cross. Das macht natürlich auch nochmal richtig Spaß und das ist ja wie ein eigener Jahreshöhepunkt dann auch nochmal.
Du hast auch Topform zu der Zeit, weil du denn im Sommer über die ganzen Samstagsrunden immer verheizt hast.
Ja, diese schnellen Antritte, die man im Sommer bei den Ausfahrten beim Ortsschild-Sprint braucht, die braucht man auch dann für die Crossrunden, wenn es dann irgendwie sofort nach dem Start gleich heiß hergeht. Und da ist Sprinthärte auf jeden Fall gefragt bei solchen Sachen. Mhm. Die finden ja dieses Jahr, die Hobbyrennen, da bin ich auch immer ein großer Freund von und fiebere dem tatsächlich so ein bisschen entgegen schon im September. Das fällt ja dieses Jahr leider auch eigentlich mehr oder weniger flach. Ich habe schon überlegt, ob man sich da, ich habe hier so eine kleine Runde mir gesucht, die ich dann jetzt am letzten Wochenende 3-mal gefahren bin mit einer Abfahrt über den Trail und dann ein steiles Stück und dann durch die Matschpfütze und dann ein schnelles Stück über Schotter. Also da habe ich mir versucht, meine eigene Cross-Strecke zu bauen, um wenigstens noch ein bisschen in dieses Cyclocross-Feeling zu bekommen diesen Herbst, auch wenn nicht so viel stattfindet. Also da wären wir eigentlich auch schon so, Moritz, du hast es schon erwähnt, dass du einfach das Draußenfahren, das hat für dich ja einen besonderen Reiz, auch besonders im Herbst, auch wenn das Wetter eben nicht, auch wenn es kein goldener Herbst ist und kein Indian Summer und keine bunten Blätter und Sonnenschein. Erik, du hast gesagt, oder dir wurde quasi vorgeworfen, dass du ein bisschen verweichlicht bist.
Hat er sich selbst vorgeworfen.
Genau. Aber gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, draußen fahren, selbst im Herbst, das hat schon was? Oder machst du es dann tatsächlich nur so, weil, naja, irgendwo muss man ja fahren?
Nee, also bei mir ist tatsächlich so, Radfahren ist für mich immer draußen erstmal. Das ist meine erste Option. Wenn es irgendwie geht, versuche ich draußen zu fahren. Das war früher, als ich noch zur Uni gegangen bin, hatte ich auch im Winter meistens relativ viel Zeit, dann auch so unter der Woche tagsüber. Da konnte ich dann auch das Tageslicht einigermaßen ausnutzen. Das ist dann halt, als ich irgendwann angefangen habe zu arbeiten, ja, ein bisschen schwieriger geworden, weil es ist dann irgendwie doch immer dunkel. Dunkel ist dann nicht so meins. Da bin ich dann tatsächlich eher auf der Rolle. Aber prinzipiell, also wenn es jetzt ein bisschen regnet oder irgendwie kalt ist, das stört mich gar nicht. Im Gegenteil, also ich mag es lieber kalt als total heiß. Aber
da sprichst du gerade schon was an, wenn es draußen dunkel ist. Das ist ja tatsächlich so ein bisschen, vor allem jetzt, wir hatten vor 10 Tagen hatten wir Zeitumstellung und es wird jetzt wirklich relativ früh dunkel. Also ab 5 setzt so die Dämmerung ein im Moment und um 5:30 ist die Sonne untergegangen und dann ist halt wirklich dunkel. Das ist natürlich was in meinen Augen auch ein bisschen gegen das Draußenfahren im Moment spricht, zumindest auf der Straße. Also nach der Arbeit ist es nicht mehr so einfach, noch eine schnelle Feierabendrunde auf der Straße zu drehen. Oder natürlich können wir es trotzdem noch machen, aber ist natürlich...
Ich wollte gerade sagen, es ist Geschmackssache. Mhm. Also ich muss sagen, wir haben früher während meines Studiums noch, da haben wir das regelmäßig so gemacht, dass wir uns tatsächlich dann auch ganz normal, keine Ahnung, um 18 Uhr oder so getroffen haben. Wirklich stockfinster. Manchmal haben wir uns auch erst um 8 getroffen oder so, weil dann wirklich der Verkehr nochmal deutlich geringer ist. Und dann sind wir halt mit, wir haben immer gesagt, Flaggscheinwerfer vorne, also wirklich die Leuchte, die am meisten hergibt. Mhm. Und dann unsere 2 Stunden, 2,5 Stunden durch die Gegend gefahren. Und das hatte auch einen ganz eigenen Reiz. Ich fand es auch total cool, muss ich sagen.
Aber da sprichst du auch gerade schon das Richtige an. Also da braucht man definitiv die richtige Beleuchtung. Und da hilft nicht vielleicht so eine, keine Ahnung, so eine Sicherheitsfunzel, die man mal zur Not dabei hat, wenn man in die Dämmerung kommt, sondern da braucht man schon ein ordentliches, natürlich auch zugelassenes, also Licht, also als mit STVZO-Siegel, wenn man auf der Straße fahren will, weil sonst... vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon mal passiert, dass ein Radfahrer mit einem entweder nicht zugelassenen Licht oder einfach einem schlecht eingestellten Licht einem entgegenkam und man dann erstmal halb blind war, bis der vorbei war. Aber ja, da braucht man auf jeden Fall eine ordentliche Lampe. Und ja, sollte, was du gesagt hast, stimmt, ist der Verkehr ist natürlich auch ein Faktor. Das ist, auf die Idee bin ich eigentlich noch gar nicht gekommen, dass man einfach mal später losfährt, um ein bisschen den Verkehr aus dem Weg zu gehen, finde ich eigentlich einen guten Tipp.
Ja, weil in der Regel kalt ist es sowieso, und ob du dann halt um 18 Uhr fährst und es ist noch viel Verkehr, oder du fährst halt um 20 oder um 21 Uhr und es hat sich deutlich beruhigt. Das macht schon einen Unterschied. Ich muss aber auch sagen, also derzeit fahre ich natürlich auch dann noch bei solchen, also in der totalen Dunkelheit und brauche ein vernünftiges Licht. Da ist es dann aber eben nicht mehr wie früher in der Gruppe, sondern eben einfach vom Pendeln, also von der Arbeit oder morgens immer noch im Dunkeln zur Arbeit hin. Auch da ist es natürlich sinnvoll, wenn man ein vernünftiges Licht am Fahrrad hat. Und was ich sagen muss, ganz, ganz entscheidend ist auch die Streckenwahl. Weil da fahre ich, wenn ich im Dunkeln fahre, dann fahre ich tatsächlich lieber auch nochmal die Extraschleife nochmal einen Kilometer länger oder 2 Kilometer länger, wenn ich dafür dann eben auf dem Feldweg unterwegs bin, nicht den allerdirektesten Weg. Also da, wo halt wirklich dann auch eigentlich kein Verkehrsaufkommen ist. Also eine gute Streckenauswahl macht da schon viel aus.
Wenn man so eine Strecke wählen kann, das ist auch immer meine präferierte Möglichkeit. Klar, auch selbst wenn man im Sommer fährt, fährt man natürlich lieber auf Strecken, die auf denen nicht so viel Verkehr ist. Aber bei Tageslicht ist es natürlich, wird man leichter gesehen und würde ich sagen, ist die Gefahr, dass man übersehen wird, nicht so groß. Da kann man auch mal auf einer vielbefahrenen Straße irgendwie, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, fahren.
Aber eben irgendein kurzes Stück überbrücken oder sowas, dann das geht
genau,
schon.
Aber im Dunkeln
mache ich das nicht. Allerdings muss man dann natürlich sagen, auf den größeren Straßen hast du normalerweise den Vorteil, dass du entweder, also du hast ja normalerweise die Seitenmarkierung der Straße, die ist weiß und reflektiert dann natürlich ein bisschen das Licht. Mhm. Und du hast die Poller an der Seite, die sind meistens mit Reflektoren ausgestattet. Auf dem Feldweg brauchst du noch mal mehr als ohnehin schon eine wirklich gute Lampe. Weil sonst bist du bist da ja wirklich in kompletter Finsternis.
Und das stimmt.
Was das Problem ist, was ich manchmal sehe, wenn du halt, da sind Leute, die gehen mit ihren Hunden spazieren oder da sind Jogger. Also da ist in der Regel, die meisten haben tatsächlich auch irgendwelche reflektierenden Sachen oder sogar eine Lampe dran. Aber da ist mir auch schon wirklich vorgekommen, dass aus dem Nichts auf einmal irgendeine Person schön schwarz gekleidet dann vor dir erscheint. Und da muss man schauen, also man muss halt trotzdem einfach unglaublich aufmerksam fahren. Ich fahre da auch keine 4 bis 5 Stunden dann, das ist klar, aber irgendwie mal mein Arbeitsweg sind jetzt 1,5 Stunden oder halt, wenn ich dann abends rausfahre, irgendwie 2 Stunden oder sowas.
Ja.
Aber du sprichst einen Punkt an, was für mich das Fahren im Winter sehr, sehr attraktiv macht. Du hast halt, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch geht, aber wie es euch geht. Bei mir hier in Frankfurt, wenn du die Radwege nutzen willst, die sind halt im Sommer wirklich voll mit Fußgängern, mit anderen Radfahrern, mit Joggern, was auch immer. Und das ist im Winter deutlich weniger. Also du kommst viel besser in deiner Reisegeschwindigkeit voran, einfach weil generell weniger los ist einfach.
Ja, das stimmt. Also das kann man hier auch beobachten. Wobei ich und das finde ich, das begrüße ich. Also ich habe das Gefühl, dass in den letzten 1-2 Jahren, dass ich selbst bei schlechtem Wetter immer mehr Leute auf dem Fahrrad sehe. Es ist halt meistens eher so der Weg zur Arbeit auf einem E-Bike oder auf einem Trekkingrad. Aber auch, also da sind wirklich eine deutliche Anzahl an Rennradfahrern dabei, die das Rennrad dann zum Pendeln auf die Arbeit nehmen, was ja auch unserer Meinung nach eine super Möglichkeit ist. Und da gibt es wirklich viele, die nicht nur Schönwetterpendler sind, sondern ja, die klassisch ganz Jahres oder so oft es halt geht. Und klar, bei Schnee und Eis oder so, überfrierende Nässe muss man vielleicht nicht, aber die auch bei schlechtem Wetter unterwegs sind. Und man ist jetzt definitiv nicht mehr alleine draußen, aber du hast recht, also Fußgänger und Leute, die quasi nur eine schöne Radtour machen wollen, die sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel draußen anzutreffen. Aber was auf jeden Fall draußen anzutreffen ist, oder wie soll man sagen, ja, das Wetter wird schlechter, die Temperaturen gehen runter, es regnet öfter. Ist es dann auch eine Gefahr, in Anführungszeichen, für die Gesundheit, wenn man draußen Rennrad fährt? Also wird man da, was meint ihr, wird man da schneller krank? Also schadet das tatsächlich dann vielleicht sogar?
Also ich kann nur...
Du könntest es... Ja, Erik, sag du.
Also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin viele Jahre wirklich immer draußen gefahren. Ich habe im Winter vielleicht 10 Stunden auf der Rolle gemacht, wenn es hochkam. Und dann hatte ich mal einen Winter...
Insgesamt, nicht in der Woche, meinst du jetzt?
Nee, insgesamt. Also wirklich von, weiß ich, 1. November bis Ende Februar waren es vielleicht 10 Stunden. Also wirklich so als allerletzte Notlösung. Okay, das ist wenig, ja. Und ich habe, würde ich sagen, 200 Stunden trainiert im Winter. Also es war wirklich ein kleiner Bruchteil. Aber ich habe dann mal in einem Winter, bin ich nicht dazu gekommen, so viel draußen zu fahren und musste dann doch ein bisschen mehr auf die Rolle gehen. Und da habe ich festgestellt, dass ich dann doch in dem Winter 3-mal krank war. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ein statistischer Zusammenhang ist oder ob das nur ein Zufall war. Aber ich glaube schon, dass wenn du regelmäßig draußen fährst und dich natürlich auch warm genug anziehst und generell so ein bisschen auf deine Hygiene und deine Gesundheit achtest, dass das sogar gut für dein Immunsystem ist. Und es gibt ja auch Studien, die das durchaus belegen, dass Bewegung an der frischen Luft der Infektabwehr durchaus gut tut.
Ich glaube, es kommt halt immer darauf an, wie man oder auch in welcher Intensität man dann da draußen unterwegs ist. Wenn es 4 Grad hat oder, keine Ahnung, vielleicht sogar Minusgrade und dann macht man all out und schießt sich komplett aus dem Leben und kommt dann nach Hause und setzt sich erst noch mal eine halbe Stunde vor den Fernseher, bevor man duschen geht oder so, dann, das ist klar, das ist auch gesunder Menschenverstand, dass das wahrscheinlich eher zu Infekten führt. Aber also das Grundsätzliche, genau wie Erik sagt, also Bewegung an der frischen Luft tut immer gut. Und spricht jetzt mal gesundheitlich nichts dagegen. Eine Frage ist natürlich... gesundheitlich ist ja schon auch Sicherheit. Also wir hatten es ja gerade schon im Dunkeln fahren. Mhm. Also du kannst dich natürlich im Dunkeln, auch wenn ich das jetzt hier ein bisschen propagiert habe, die Voraussetzung dafür ist natürlich nicht nur das Licht, dass du selber was siehst, sondern natürlich auch, dass du selber gesehen wirst. Also die Sicherheit auf der Straße. Weil wenn du da dann irgendwie in einen Unfall verwickelt wirst oder so, weil man dich nicht gesehen hat, dann... ist zwar schön, wenn du Infektionen abgewehrt hast, aber dann kannst du trotzdem 3 Wochen nicht fahren oder so. Also von daher, man muss da schon auch immer, also ich bin eher immer der wandelnde Christbaum, sage ich mal, und bin, wenn ich fahre, wirklich von Kopf bis Fuß irgendwie in leuchtenden Farben, reflektierenden Farben, plus dann eben Licht vorne, hinten. Und ich muss sagen, wenn ich zur Arbeit fahre, ich fahre immer mit Rucksack zur Arbeit und ich habe sogar immer Ersatzlicht dabei. Also ich habe immer eine Ersatzleuchte dabei für den Fall, dass die eine ausfällt. Mhm. Und dann wäre ich auf dem freien Feld oder eben auf der vielbefahrenen Autostraße und habe dann kein Licht mehr. Also das will ich auf keinen Fall erleben, den Moment. Deswegen, da ich ohnehin mit Rucksack fahre, die ist fest im Rucksack immer drin und aufgeladen.
Mhm. Aber da sind wir ja schon voll im quasi in dem Teil drin, wo wir es unseren Zuhörern auch schmackhaft machen wollen, draußen zu fahren, weil, wie wir jetzt alle erzählt haben, wir fahren eigentlich gerne draußen, wir fahren auch gerne im Winter und im Herbst draußen. Und du hast 2 Punkte schon angesprochen, die wichtig sind, nämlich die Beleuchtung am Rad und die sichtbare Kleidung. Aber es geht ja auch nicht nur ums Gesehenwerden, sondern auch ums Warmbleiben. Habt ihr da irgendwelche speziellen Tipps, wie man draußen, ja, wie man sich möglichst passend fürs Wetter anzieht, also auf was man da achten sollte besonders?
Ja, auf jeden Fall natürlich die, also mal grundsätzlich den Rumpf warm zu halten. Also ich habe früher immer sehr, sehr stark nach dem Zwiebelprinzip gearbeitet und relativ viel übereinander angezogen. Mittlerweile mache ich das so, dass ich eher wenig anziehe, das dafür aber dann sehr, sehr gut. Also zum Beispiel komplett winddichte Jacke oder sowas oder eben je nach Temperatur das besonders dicke Unterhemd oder irgendwie so. Also dass ich da dann eher arbeite, das finde ich, fühlt sich auch so ein bisschen besser an, als wenn man so ein komplett eingepackter Rollmops
ist. Michelin-Mann ist, ja.
Ja, genau. Also auf jeden Fall die Brust warm halten, das mache ich immer. Also ich habe wirklich die in der Regel die Front winddicht und dann eher den Rücken so und die Arme, dass da so ein bisschen was entweichen kann. Geht natürlich auch mit einer Weste, wenn man sich die Investition in so ein richtig teures Wintertrikot sparen will. Und dann halt so die Extremitäten, also Hände und Füße sind natürlich, die können es einem, wenn die kalt werden, die können es einem natürlich auch richtig verleiden.
Das stimmt.
Ich habe es früher genauso gemacht, so aus so einem falschen Geiz heraus, irgendwie lieber 5 Trikots übereinander gezogen, als irgendwie mir eine vernünftige Winterjacke zu kaufen. Und irgendwann hatte ich dann aber mal die Chance, eine richtige Winterjacke zu tragen und habe gemerkt, das ist einfach ein Riesenunterschied. Also erstens hält die viel besser warm als irgendwie 5 Sommertrikots. Und zum Zweiten bist du halt darin noch deutlich beweglicher einfach und sitzt da nicht wie so ein steifer Sack Kartoffeln auf deinem Fahrrad.
Also bei mir ist tatsächlich ein Unterhemd, lang oder kurz, und eine Jacke drüber. Und also die Jacke dann, je nachdem, wie das Wetter ist, da habe ich so unterschiedliche Wärmegrade, sage ich mal.
Da lohnt sich es auch so ein bisschen. Also bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich das Material gefunden habe, das quasi einerseits warm hält, aber andererseits, wo ich nicht irgendwie einen Hitzetod kriege, wenn es mal bergauf geht oder so. Ich glaube, das ist immer eine sehr individuelle Sache, wie das eigene Kälteempfinden auch ist. Ich habe zum Beispiel weiterhin, trotz jahrelanger Tests, habe ich das Problem, dass mir immer meine Finger richtig kalt werden und es auch echt schmerzhaft ist. Dagegen habe ich zum Beispiel mit den Füßen fast keine Probleme, was ja für andere Leute dann wieder ein Problem ist. Also ja, bei den Händen, und ich habe wirklich, ach, keine Ahnung, 15 Paar Handschuhe zu Hause. Also meine Frau lacht mich schon aus im Winter, weil die meistens mit irgendwie dünnen Handschuhen fährt und immer total warme Hände hat. Aber da ist es wirklich schwierig, das Richtige zu finden.
Kann ich dich trösten, Holi? Im nächsten Heft, was jetzt die nächsten Tage rauskommt, da habe ich mir mal nur für dich die Mühe gemacht, Handschuhe zu testen.
Ach, Gott sei Dank tut's mal einer.
Endlich tut's mal einer. Und da gibt es durchaus Modelle, die warm halten. Also da kannst du... Kann ich dir mal nach der Sendung dir einen oder anderen Tipp?
Als Redaktionsmitglied habe ich ja den Vorteil, dass ich quasi schon vor Erscheinen des Hefts da mal reingucken kann.
Mach das mal.
Und habe mir da schon auch so, habe da auch schon auf den Testsieger geschielt. Wobei für den Temperaturbereich, in dem die Handschuhe lagen, das war ja so eher einstellige, aber noch Plusgrade, da bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber sobald es kälter wird, dann so um die 0 und vielleicht auch mal knapp unter 0, da wird es dann halt schwierig, aber ich meine, das ist halt auch eine, vor allem beim Rennradfahren, wenn man irgendwie ein bisschen schneller unterwegs ist und vielleicht, wenn man auch nicht sich so besonders heftig anstrengt, sondern eher so ein lockeres Tempo fährt, dann ist es vielleicht auch gar nicht so leicht, da Wärme reinzubekommen, weil der Fahrtwind ist beim Rennradfahren einfach höher wegen des höheren Tempos und wenn man dann trotzdem locker fährt, dann... das ist halt mein Fluch. Ich bin einfach zu fit. Weißt du, selbst bei lockerem Tempo ist bei mir halt 35 Durchschnittsgeschwindigkeit. Und
dann ist halt immer so kalt an den Pfoten.
Ja, Hände werden nicht warm, Fahrtwind.
Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss.
Erik, kannst du zu den Handschuhen noch ein, zwei Sätze sagen? Also gibt es den einen Handschuh, der wirklich alles kann? Oder worauf muss man achten, wenn man jetzt gerade Winterhandschuhe sucht?
Da würde ich sagen, viel hilft viel. Also da gibt es leider nicht das eine Modell, wo man, oder zumindest in dem Test gab es nicht das eine Modell, wo man jetzt sagen kann, das ist total super für alle Lebenslagen. Denn ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn natürlich eine gewisse Isolierung und eine gewisse Wärmefestigkeit eines Handschuhs halt auch mit einem schlechten Griffgefühl dann einhergeht. Also je dicker der Handschuh, desto schlechter hat man natürlich auch den Lenker in der Hand, was dann das Bedienen von Bremse, Schaltung, Radcomputer, Trinkflasche greifen, ist natürlich dann leider mal ein bisschen eingeschränkt. Also da gibt es wirklich Unterschiede. Da muss man sich wirklich Gedanken machen, für welchen Einsatzzweck brauche ich die Handschuhe? Suche ich die eher für die Übergangszeit, so 5 bis 10 Grad? Oder suche ich es wirklich für den tiefen Winter, wenn es vielleicht auch mal minus 5 Grad sind? Da sollte man doch 2 Paar Handschuhe mindestens besitzen.
Mhm. Und all diese Feinheiten und Unterschiede könnt ihr im Test dann lesen in der Roadbike Ausgabe 12 2020, die, wenn ihr diesen Podcast hört, gerade ans Kiosk kommt, wenn alles gut läuft. Und quasi die, wenn ihr den Podcast am Erscheinungsdatum am Montag hört, dann könnt ihr am Mittwoch dieses Heft schon kaufen und euch den perfekten Handschuh für einstellige Plusgrade dann ansehen.
Und wenn wir jetzt gerade schon im Werbeblock sind, wir haben ja eben über die Lampen, die Akkuleuchten auch gesprochen. Roadbike 1020, also die Ausgabe 10 2020, da hatten wir Leuchten getestet und die gibt es auch noch unter roadbike.de/e-paper, kann man sich die noch kaufen.
Genau, wenn ihr das lesen wollt, und den Test gibt es natürlich auch auf roadbike.de online.
Online, das muss natürlich jetzt der Online-Redakteur auch nochmal betonen.
Genau, aber wir, also dann haben wir ja bei Kleidung jetzt quasi, also können wir mal ein bisschen zusammenfassen, was wir schon gesagt haben. Also Zwiebelprinzip kann funktionieren, aber eventuell lohnt es sich auch einfach in ja, ein gutes Winteroberteil zu investieren, anstatt vier dünne Sommeroberteile übereinander zu ziehen. Handschuhe sind ein schwieriges Thema, aber es gibt auch für kalte Finger den richtigen. Man muss vielleicht ein bisschen länger suchen, aber den guten Handschuh gibt es.
Und dann halt auch die Schuhe. Also die das Schuhe. Ist natürlich auch die anderen Extremitäten neben den Händen, halt die Schuhe, die Füße. Da muss ich sagen, ich bin jahrelang habe ich auf Überschuhe gesetzt und eigentlich jetzt erst seit, ich glaube, letztem Winter habe ich mal so einen Winterschuh ausprobiert. Finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also
aber jetzt die Frage, Winterschuh, ist es einer, der auch, hast du auch bei den Pedalen dann von Rennradpedalen auf Mountainbike-Pedale gewechselt und einen Mountainbike-Winterschuh genommen? Oder ist das ein Rennrad, ein tatsächlicher Rennrad-Winterschuh mit Rennradglied?
Also in meinem Fall ist es jetzt ein Mountainbike mit Mountainbike-Cleats, weil es auch vor allen Dingen am Gravelbike und am Mountainbike von mir gefahren wird. Aber das Prinzip ist ja gleich, das gibt's ja für Mountainbike-Schuhe genauso wie für Rennradschuhe. Manchmal gibt's sogar das gleiche Modell quasi eben in beiden Ausführungen. Mhm. Also, weil mein Problem war, ich weiß nicht, ob ich da jetzt für eine große Menge spreche, aber also ich kann nur für mich sprechen. Die Überschuhe, die hatten am Schaft quasi oben, war bei mir immer so ein Spalt. Ich hab zwar natürlich unglaublich dicke Beine, unglaublich dicke Waden, aber trotzdem war da immer so ein Spalt. Und halt gerade wenn es regnet, dann fließt da von oben das Wasser rein und das ist schon echt unangenehm. Und der Winterschuh, den ich jetzt habe, der ist dann natürlich auch einfach, der wirkt dann nicht so wuchtig, wie jetzt eben die Schuhe mit Überschuhen sind. Er ist schneller angezogen und er ist tatsächlich auch ein bisschen praktischer, eben was diese Wasserdichtigkeit angeht. Also von daher eine Überlegung zumindest wert. Nachteil ist natürlich, man hat einen anderen Schuh. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht auch für die Gelenke vielleicht ungewohnt, auch nicht toll, wenn man immer hin und her wechselt. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich kann für mich sagen, dieser Winterschuh funktioniert eigentlich ganz gut.
Was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass ich so mit Händen und Füßen eigentlich gar keine Probleme habe, solange es nicht nasskalt ist. Also solange es nur kalt ist, könnte es auch minus 10 Grad sein, kein Problem. Aber sobald da irgendwie Nässe ins Spiel kommt und die Finger oder die Füße nass werden, da kriege ich dann wirklich Eisklötze. Also,
aber deswegen haben wir ja schon, fährst du dann ja immer
auf der Rolle. Ja.
Aber dazu in einer späteren Folge.
Genau. Ich wollte gerade sagen, das heben wir uns auf für den zweiten Teil unserer Herbst- und Winterserie. Außerdem dem ganzen Klimbim, was ich halt für den Körper brauche, also die Winterjacke, die Winterschuhe, die Handschuhe, vielleicht auch eine Helmmütze hier mal eingeworfen.
Ja, unbedingt, ja.
Ist auch sehr, ja, sehr hilfreich. Manchmal reicht auch ein dünnes Stirnband, aber für wer öfter im Winter draußen ist, der sollte sich eine Helmmütze zulegen, weil es eine geringe Investition für einen sehr, sehr großen Komfortgewinn. Neben diesen ganzen Sachen gibt es ja auch noch das Fahrrad. Und das dann im Winter auf jeden Fall schon stärker beansprucht wird. Einfach dadurch, dass es draußen nass ist und dreckig und im schlimmsten Fall dann, wenn es auch mal Schnee gibt, dass es dann gesalzen ist, was ja wirklich nicht unbedingt das Beste ist für das Rad. Worauf achtet ihr da besonders? Oder worüber macht ihr euch da besonders Sorgen, wenn ihr im Winter mit dem Rad unterwegs seid, was euer armes Baby da abkriegt?
Also grundsätzlich ist natürlich schon die Frage, muss ich nach jeder Fahrt wirklich putzen? Da muss ich sagen, ich halte es so ein bisschen situationsabhängig. Also wenn das Rad wirklich komplett eingesaut wurde, vor allen Dingen, wenn es nass geworden ist. Oder wie du gerade gesagt hast, Holly, wenn da noch Salz mit im Spiel ist, dann wird auf jeden Fall kurz geprützt. Also Minimum Antriebsstrang. Aber eigentlich, ich hab vor dem Haus habe ich so einen kleinen Wasserschlauch. Also da stelle ich das Fahrrad hin und spritze es einmal ab. Und dann wird es trocken gemacht und die Kette geölt. Und erst dann kommt es in den Keller. Aber wenn jetzt normal, ich sag mal, so ein trockener Tag und das ist nur so ein bisschen vielleicht es ist nur so ein bisschen nass geworden oder so oder eben gar nicht, dann bin ich auch nicht böse, wenn ich es einfach so in den Keller stelle.
Bei mir eigentlich ganz genauso. Also ich mache das immer so ein bisschen situationsabhängig, also wichtig ist immer, dass wenn es jetzt wirklich mal dreckig geworden ist, dass der Antrieb halt sauber ist, weil der natürlich dann verschleißt, wenn ich das beim nächsten Mal einfach so wieder nehme und fahre.
Und es knirscht und knarzt.
Und es knirscht und knarzt. Da gehen ja meine 8000 Watt verpuffen ja dann. aber tatsächlich, wenn jetzt irgendwie an der Sattelstütze da irgendwie ein bisschen Dreck klebt, deswegen fange ich jetzt nicht die große Radwäsche an. Also da wird der Antrieb einmal kurz sauber gemacht und dann, ja. Normalerweise, wenn du irgendwie mal wirklich eine trockene Fahrt hattest, spätestens die nächste Fahrt ist es nicht mehr im Winter und dann musst du es eh putzen.
Aber da sprichst du auch noch was an, das ist jetzt die Gretchenfrage vielleicht. Schutzbleche, ja oder nein im Winter?
Also Puristen würden ja jetzt oder schlagen jetzt auf jeden Fall die Hände über dem Kopf zusammen. Ich muss sagen, ich habe jetzt letzte Woche die Schutzbleche montiert, weil das ist einfach unfassbar praktisch. Ja. Also, und ich sitze halt drauf, ich sehe es ja in dem Sinne nicht. Ich muss den Moment, in dem ich vom Fahrrad runtersteige und es in den Keller tue, den muss ich überstehen und mir quasi noch in die Augen dabei blicken können. Aber wenn ich drauf sitze, sehe ich es ja gar nicht und dann genieße ich halt einfach, dass nicht alles pitchnass wird.
Ich habe am Wochenende tatsächlich meinen Keller ein bisschen aufgeräumt und da meine beiden Schutzbleche gefunden, die ich, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr benutzt habe, weil ich bei schlechtem Wetter immer auf die Rolle gegangen bin.
Ja. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit zum Gehen. Ich war neulich tatsächlich mit dem Gravelbike unterwegs mit zwei Bekannten, die an ihrem Gravelbike hinten ein Schutzblech dran hatten, wo ich auch gesagt habe, Leute, wir sind noch im Wald, wir fahren durch den Matsch. Natürlich wird man da dreckig und nass, das gehört ja dazu. Zwischenzeitlich, also ich habe sie jetzt nicht wirklich beneidet, aber ich konnte zwischenzeitlich doch ein bisschen nachvollziehen, okay, es ist nicht die dümmste Idee, da sie auch beide das Rad zum Pendeln benutzen, wo ich es total einsehe. Ich bin da ein bisschen bei dir, Moritz. Also ich, ein klein bisschen bricht es mir dann das Herz, wenn ich die Schutzbleche dran mache, aber andererseits ist es eigentlich so eine logische und wirklich gewinnbringendes Umbau, den man für den Winter machen kann. Und man erspart sich da Ärger und einen nassen Hinter und das in die Trikottasche, die Siffe reinläuft auf die Sachen, die man dabei hat. Also es hat schon Vorteile.
Die Frage ist ja auch, früher war es so, als ich angefangen habe mit Rennradfahren, da hat mein Trainer immer gesagt, ja, willst du trainieren oder willst du schön aussehen? Ja, und da war
beides. Halt, und was hast du geantwortet?
Ja, natürlich beides. Aber damals gabst du jetzt noch nicht. Das ist natürlich schon Jahrzehnte ist das ja her.
Heiliges Jahrhundert.
Damals gab's halt dieses ganze Swift und so, was es jetzt heute als das Rollefahren hatte auch noch einen ganz anderen Charakter. Deswegen war das keine Option in dem Sinne. Und dann war halt die Frage, gehst du jetzt trainieren? Oder du musst ja trainieren, um fit zu werden. Und wenn dann die Frage ist, ich gehe halt nicht trainieren, weil ich nasse Füße kriege oder so, dann mache ich ja lieber das Schutzblech. Und deswegen habe ich eigentlich jeden Winter immer Schutzblech montiert. Das war zuletzt immer ein Problem, wenn halt die Crossrennen noch waren. Dass ich dann die Schutzblech, weil die im Crossrennen will ich ja nicht mit dem Schutzblech auflaufen. Das ist
nicht
ja
unbedingt. Nee, das extrem also ich peinlich. Glaube.
Und da habe ich dann, da war das dann immer so ein bisschen hin und her. Und da habe ich das Schutzblech dann immer erst montiert Ende Dezember, Anfang Januar oder sowas, wenn die Crossrennen wirklich rum waren, für den zweiten Teil quasi dann eher so die Saisonvorbereitung. Und dann, das war natürlich, das ist natürlich doof. Du bist da halt immer eingesaut.
Ich habe tatsächlich mit denen...
Dieses Jahr gibt es keine Crossrennen, da ist das Schutzblech schon dran.
Ich habe tatsächlich mit den Schutzblechen, die ich bisher gefahren bin, immer so ein bisschen das Problem gehabt, irgendwann schleift das immer am Reifen. Also du kriegst es nie so eingestellt, dass du sagen kannst, so, ich habe es einmal montiert und dann habe ich irgendwie Ruhe, sondern das ist immer, du weißt, irgendwann fährst du und du merkst einfach, wie es am Hinterrad rattert und schleift. Und das hat mich da manchmal schon ein bisschen genervt, die dann... so dass ich dann im Zweifel da manchmal doch nicht rangemacht habe.
Die Sache ist ja, es gibt ja verschiedene Arten von Schutzblechen. Es gibt ja diese Steckschutzblech, das ist das Falsche, aber diese Klemmschutzblech, sage ich mal, die du mit irgendwelchen Gummidingern an den Rahmen montierst, die bieten natürlich geringeren Schutz. Die sind dafür aber super schnell montiert. Und wenn sie schleifen, sind die quasi mit einem Handgriff ja auch wieder hochgezogen quasi und schleifen dann nicht mehr. Die bessere oder sagen wir mal die trockenere Variante ist natürlich das fest installierte Schutzblech mit Streben und allem Pipapo. Und da muss man ja sagen, gerade jetzt an den Gravelbikes geht der Trend ja auch hin zu allen möglichen Gewindeösen, die an den Ausfallenden und überall sind. Also da kann man ja schon das Schutzblech auch sehr stabil und fest installieren. Die andere Frage, die man sich stellen kann, ist natürlich, steigt man einfach um auf ein Winterrad? Seid ihr mit Winterrad gesegnet oder nicht?
Ich nicht. Ich nehme das Gleiche.
Ja, und du, Holi, hast du ein Winterrad?
Nein, also im Moment nicht. Ich fahre tatsächlich mit dem Rennrad im Winter draußen, mit dem ich auch im Sommer fahre. Ich hatte mal... wie man das halt so macht, wenn man sich ein neues Rad zulegt, habe ich mein altes quasi sozusagen, mein altes damals dann degradiert zum Winterrad. Da war aber so ein bisschen, das war noch mit einer, ich glaube, Dura-Ace 7900, also eine neunfach Dura-Ace, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und schön klassisch, aber das waren Felgenbremsen, selbstverständlich damals. Und da hatte ich so Probleme, ich wollte da Winterreifen montieren und Schutzbleche und dann hat irgendwann der Platz unter der Bremszange nicht mehr gereicht. Also da waren dann die Schwalbe Marathon in 23 oder 25 drauf. Keine Ahnung, ob es sie noch gibt. Aber ja, was man halt damals so gemacht hat. Und das war dann jetzt auch nicht so top, weil sobald ein bisschen Dreck und Sand auf dem Reifen war, hat der an der Halterung vom Schutzblech geschliffen. Also ich halte die Idee für gut. Man muss natürlich auch den Platz haben und das Rad zur Verfügung. Ich würde mir, glaube ich, tatsächlich kein Winterrad kaufen, weil ein Rad, was ich mir neu kaufe, das will ich nicht nur im Winter fahren, sondern auch im Sommer. Mhm. Aber ja, so ein altes Rad mal quasi degradieren zum Winterrad kann schon sinnvoll sein. Allerdings muss man sich dann auch um dieses Winterrad kümmern. Also
das, man auch braucht den zusätzlichen Stellplatz.
Genau, und auch das will gepflegt sein, auch wenn es alt und vielleicht in Jahre gekommen ist. Wenn man das nicht pflegt, dann hält es vielleicht ein, zwei Winter und dann ist es halt komplett durch.
Was halt eine Option ist, dass man sagt, man hat halt ein Rad, wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz klassischer Straßenrennradler ist, dass man sagt, ich habe halt das eine Rad, das ist halt wirklich Straße und damit fahre ich im Sommer und das ist vielleicht auch auf Leichtbau getrimmt mit Felgenbremsen und da geht es wirklich um Gewicht und um Performance und Spaß, Fahrspaß. Und im Winter habe ich vielleicht ein Gravelbike oder ein Crosser eben oder auf jeden Fall auch ein Rad mit Scheibenbremse, weil das ist ja ein Sicherheitsaspekt im Winter. Wir haben schon drüber gesprochen, es regnet häufiger mal, die Bedingungen, es ist ein bisschen glatt vielleicht, also dass man da halt wirklich tipptopp Bremsperformance hat. Das ist noch eine Option. Also was ich, da sind wir vielleicht auch schon beim nächsten Thema Training. Also weswegen ich allein schon empfehle, sich ein Rad zuzulegen, was halt eben auch geländegängig ist, ist halt einfach der Aspekt Fahrtechniktraining. Weil man im Sommer macht man das ja in der Regel nicht, da will man halt schöne lange Touren fahren, aber der Winter kann natürlich, also Herbst und Winter können natürlich auch die Phase im Jahr sein, wo man mal ein bisschen was anderes macht und wo man eben zum Beispiel bei einem Crossrennen startet oder halt mehr Gravel durchs Gelände fährt, aber auch wirklich Fahrtechniktraining, also so Cyclocross-Training, dass man halt sich ein Parcours baut. Hast du ja gerade schon gesagt, Holi, dass du das hast, dass du ganz gerne mal irgendwo herfährst oder dass man einfach mal auf die auf die Wiese oder auf einen Sportplatz, wo jetzt gerade nicht trainiert wird oder so, geht und dann halt wirklich Kurven fahren.
Schön den Fußballplatz umfliegt mit den Crossreifen.
Kurven fahren, auf- und abspringen üben, wenn man das will, aber vielleicht auch wirklich einfach so ein bisschen Radbeherrschung üben, weil davon profitiert man definitiv auch im Sommer.
Ja. Ich würde vielleicht nochmal zurück auf das Thema Winterrad. Für diejenigen, die das Winterrad jetzt oder die kein eigenes Winterrad haben, man kann ja auch sein Rennrad, was man hat, und wenn man auch kein Gravel- oder Crossrad hat, gibt es ja auch so ein paar kleine Kniffs und Tricks, wie man sein Rad einigermaßen winterfest machen kann. Also ich würde zum Beispiel sagen, die Lager vorher mal irgendwie ordentlich nochmal Fett reingeben, dass es ein bisschen dicht ist. Vielleicht die Kassette irgendwie nochmal gegen etwas günstigere tauschen, dass es nicht die super leichte ist.
Und die man dann quasi mit dem Straßendreck richtig runterschmirgelt.
Genau. Also ich habe zum Beispiel eine alte Kassette, die kommt halt vor dem Winter drauf, und wenn die irgendwann mal durch ist, dann ist die halt durch. So eine Sachen zum Beispiel. Habt ihr da noch Reifen, fällt mir ein.
Reifen wollte ich gerade sagen, ganz entscheidender Punkt. Also wir hatten, ich glaube, in der Ausgabe 10, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder 11, hatten wir den Reifentest von Winterreifen. Also da haben wir auch mal wirklich verglichen, wo steht denn ein Top-Reifen, den man jetzt vielleicht eher im Sommer fährt, im Vergleich zum Winterreifen. Und da ist der Rollwiderstand natürlich deutlich höher. Aber der Pannenschutz war natürlich auf einem ganz anderen Niveau auch. Also kann man sich überlegen, wenn die Straßen schlechter sind, dass man von vornherein auch sagt, okay, man geht jetzt vielleicht auch auf eine etwas größere Reifenbreite, um noch ein bisschen mehr Aufstandsfläche zu haben und vor allen Dingen auf noch mehr Pannenschutz.
Ein Punkt, den ich noch tatsächlich versuche immer zu beherzigen, ist, auch wenn ich nicht gerne im Dunkeln fahre, ich versuche im Winter trotzdem ein Licht am Rad zu haben, denn manchmal kommt man doch gerade auf einer längeren Tour irgendwo hin, wo es dann mal durchaus neblig sein kann. Kann ich mich letzten Winter erinnern, bin ich am Rhein lang gefahren, da war es immer so neblig, dass ich wirklich schon so ein bisschen Angst hatte, nicht rechtzeitig gesehen zu werden. Mhm. Und dann doch nochmal irgendwie das vorne und hinten ein Licht zu haben, was man anmachen kann, das ist auch extrem beruhigend nochmal.
Ja, es ist ja sogar für den Fall, dass du dann das muss gar nicht mal sein, dass irgendwo die Nebelbank auf dich wartet, sondern es kann ja auch einfach sein, du hast dann einen Platten oder du hast irgendeinen anderen Defekt, muss 20, 30 Minuten am Wegesrand erstmal das Fahrrad wieder richten. Mhm. Und dann bist du viel später unterwegs, als du es eigentlich gedacht hattest, und kommst dann eben in die Dämmerung.
In die Dämmerung
oder in die Nacht rein.
Ja.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich ein paar Gedanken zu machen vor Herbst und Winter, Klamotten, Material, was kann man da noch anpassen?
Ja. Genau, und du hast gerade schon angesprochen, jetzt der Trainingsaspekt im Winter, also dass es da, vor allem wenn man im Gelände unterwegs ist, auch mal um Fahrtechnik gehen kann. Ich kann das selber total bestätigen, dass ich glaube, meine Radbeherrschung seit dem Crossen vor 2-3 Jahren sich deutlich verbessert hat. Also klar, beim normalen Rennradfahren muss ich jetzt nicht so oft auf- und abspringen oder das Rad über die Schulter werfen, aber
es geht ja auch darum, wie man sich auf dem Rad fühlt, ob man halt auch in vielleicht ein bisschen brenzligen Situationen, wie man das Rad beherrscht, ob man, dann kann es eben den Unterschied machen zwischen Sturz und ich konnte es irgendwie noch ausgleichen.
Ja, und solche Situationen wie auch, wie man mit der Bremse umgeht, um auch bei einem steilen Stück irgendwie noch dosiert bremsen zu können und das Rad kontrollieren zu können, das sind Sachen, also die lernt man da auf jeden Fall. Und da muss man auch nicht unbedingt gleich jetzt anfangen, Rennen zu fahren. Schon alleine eine Kurse auf Schotter mit Eicheln und Laub obendrauf, um die Kurve zu fahren, da muss man sich ganz ehrlich tatsächlich auch rantasten. Und umso besser man das kann, umso mehr hilft es einem dann auch beim Rennradfahren auf trockenem Asphalt sogar, weil man einfach ein Gefühl kriegt, okay, ja, wie weit kann ich gehen, was ist sicher und was ist vielleicht nicht mehr sicher, und das erspart einem ja unter Umständen den nächsten Sturz.
Mhm. Und wenn man im Wald doch mal fällt, ist es ja dann doch meistens ein bisschen weicher.
Das ist, da gab es so ein, zwei Situationen, wo ich dachte, vielleicht wäre da auf Asphalt jetzt das Schlüsselbein durch gewesen, und so ging es noch einigermaßen, und ich habe halt Matsch im Gesicht oder ein bisschen blutige Nase einmal, aber das war wirklich dann noch das kleinste Übel. Alles andere blieb ganz. Also das ist natürlich auch der Vorteil von diesem schönen Laubblätterboden, den man da im Wald dann auch manchmal hat.
Und wer jetzt nicht Cyclocross-mäßig sich da irgendeinen Kurs zusammenbauen will und da Fahrtechnikübungen machen will, man kann ja auch einfach Mountainbiken und ein bisschen über die Trails fahren. Und wenn man sich da sich selbst und das Fahrrad da auf Wurzeln oder Steinen koordinieren muss, auch da profitiert man dann schon im Sommer.
Stimmt, Erik, du bist ja jetzt, ich habe das ein paar Mal auf Strava verfolgt, dass du dem Rennrad abtrünnig geworden bist und auf einem Mountainbike unterwegs. Also ich habe auch ein Mountainbike, ich darf mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber
Ich klicke mich hier schon mal aus und gehe schon mal ans Postfach, um die Hassmails zu beantworten. Ja, einfach aus den genannten Gründen, ne? So ein bisschen mal weg von der Straße zu kommen, auch für den Kopf was anderes zu machen. Ich finde, Mountainbike oder im Gelände fährt man ja meistens doch im Wald. Und du hast im Wald einfach den Vorteil, du bist deutlich windgeschützter unterwegs. Also oft ist es ja dann auch gar nicht die Temperatur an sich, die dich im Winter auskühlt, sondern der Fahrtwind, dem du ausgesetzt bist. Und ob ich jetzt mit 30 km/h über ein freies Feld auf dem Rennrad fahre oder mit 15 oder 18 km/h auf einem Mountainbike durch den Wald, wo ich mich auch noch ein bisschen mehr anstrengen muss und mir auch von alleine wärmer wird, ist für mich immer so ein Aspekt. Und ja, mir macht das Spaß und das ist mal eine ganz schöne Abwechslung zwischendrin.
Ja, und da ist, muss man sagen, ist ja Mountainbiken von den Alternativsportarten, ist ja das, sagen wir mal, was vielleicht dem Rennradfahrer am wenigsten sauer aufstößt. Es gibt ja noch andere Sachen. Also ich habe hinter mir im Homeoffice jetzt die neuen Langlaufski stehen für diesen Winter. Und am einfachsten ist ja tatsächlich einfach das Joggen gehen. Macht ihr da irgendwelche, also anderen Sachen auch jetzt explizit, die ihr dann vielleicht nur im Winter macht, wegen des schlechten Wetters?
Ja, mache ich auf jeden Fall. Gleich morgen fange ich damit an.
Okay, so solche Pläne sind das also, ja.
Bitte dem Moritz einmal auf Strava folgen und
Es ist tatsächlich so. Ich nehme mir das sehr oft vor, weil ich denke, ja, viel Laufen, Schwimmen oder Stabi-Übungen oder sowas, ich nehme mir das wirklich sehr, sehr viel vor. Und ich habe auch in der Vergangenheit in den Jahren in den Wintern, in denen ich das gemacht hatte, also ich habe mich nie besser gefühlt als in den Jahren, wo ich das gemacht habe, weil das einfach diese Allgemeinathletik den Körper halt einfach so einseitigen Belastungen vorbeugt. Also es ist wirklich gut, aber unterm Strich, also zur Zeit, ich habe da immer so Wellenbewegungen. Also im Moment ist es eher, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, was mit Fahrrad zu machen, dann mache ich Fahrrad.
Also bei mir gehört es im Winter tatsächlich zum Pflichtprogramm, dass ich laufen gehe. Also da muss ich aber auch dazu sagen, ich bin als Jugendlicher gelaufen und bin dann erst zum Rennradfahren gekommen. Und dann ist es für mich immer so ein bisschen so eine Rückkehr zu dem, was man früher mal gemacht hat.
Nostalgie,
ja, da fühlt man sich.
Da muss man sich vielleicht auch nicht mehr so arg überwinden, wenn man weiß, was auf einen zukommt.
Ja. Also ich habe auch Freunde, die auf dem Rennrad extrem fit sind und die dann manchmal auch so sich vornehmen, komm, jetzt diesen Winter gehe ich mal laufen. Dann machen die ihre erste 2-Kilometer-Runde und sagen halt, nee, um Gottes Willen, ein Glück bin ich Radfahrer geworden.
Ja, also man muss sich auch nicht zu was zwingen, was einem gar nicht liegt, aber wie wir es gerade hatten von der Fahrtechnik, die man vielleicht im Wald oder im Gelände ein bisschen lernt, also auch die Muskelgruppen, die durchs Radfahren nicht unbedingt so angesprochen werden, aber dann durchs Laufen oder auch durchs Schwimmen oder Stabi-Übungen, das sind Muskelgruppen, die einem trotzdem auch beim Radfahren helfen können. Also ich meine, wenn wir also reine Radfahrer oder ich glaube bei uns allen ist es jetzt so, ist die Halterumpfmuskulatur jetzt nicht die beste und könnte besser sein und sowas kann man sich auch mit Alternativsportarten dann aneignen.
Klar, also es sind ja zwei Sachen. Man beugt einmal natürlich auch Verletzungen vor oder halt auch Schmerzen, sage ich mal, kann man damit, also Rückenschmerzen oder sowas gehen dadurch natürlich weg. Aber der andere Punkt ist ja auch, man fährt ja auch einfach schneller Fahrrad. Also wenn du eine starke Muskulatur hast, du profitierst ja, also eine starke Rumpfmuskulatur, du profitierst ja nicht nur durch weniger Beschwerden, sondern auch durch schnellere Geschwindigkeit. Aber das vom Kopf her weiß ich das. Aber
ich wollte gerade sagen, wenn wir unsere eigenen Ratschläge befolgen würden, dann wären wir wahrscheinlich die 1A-Rennradfahrer und wären auch schon wahrscheinlich nochmal, wäre der FDP gleich mal ein paar Watt höher. Aber ja, das Ratschläge geben ist immer ein bisschen einfacher als Ratschläge befolgen. Aber
ich will das draußen immer abends machen, auf der Couch. Nicht auf der Couch. Also ich will es abends machen, bevor ich mich auf die Couch lege. Aber dann die lacht mich dann immer so an.
Ist und meistens schon zu spät durch. Ich kenne das. Das ist auch seit 3 Wintern, denke ich so, ja, diesen Winter, da fange ich mal richtig mit Stabi-Training an. Mhm. Und,
aber Holly, du sagst, du hast die Langlauf-Ski schon quasi neben die Wohnungstür gestellt. Moritz, machst du Langlauf? Ist das was für dich?
Ich habe es tatsächlich gemacht, als ich in Freiburg studiert habe. Da habe ich das für mich entdeckt und fand das auch richtig cool. Jetzt muss ich sagen, also jetzt wohne ich hier so in der Nähe von Stuttgart, da muss ich halt ungefähr eine Stunde fahren, eine Stunde Anfahrt, bis ich im Schwarzwald bin. Da hast du dann auch nicht immer die Schneegarantie, wie das jetzt in der Nähe von Freiburg. Da sind die Berge dann doch nochmal 200-300 Meter höher, als das hier jetzt der Fall ist, da im Schwarzwald. Und das ist einfach sehr, sehr großer Aufwand. Also bei mir jetzt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
Also bei mir wird es jetzt der dritte Winter in Frankfurt. Ich habe damals, als ich nach Frankfurt gezogen bin, extra im Keller meiner Eltern meine alten Langlaufski rausgekramt. Ich habe die seitdem noch nicht benutzen können, weil einfach nie genug Schnee hier lag.
Das wird natürlich, Klimawandel lässt grüßen, wird natürlich auch nicht besser wahrscheinlich.
Wird wahrscheinlich nicht besser. Nee, ich hoffe auf noch ein paar schneereiche Tage auf der Alp. Oder ja, man muss halt in die Alpen fahren. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Erik, wie machst du das, wenn du mit dem Lauftraining einsteigst? Das ist ja für viele Rennradfahrer auch ein Problem. Du kannst ja nicht von 0 quasi auf 100. Was sind da deine Tipps? Wie würdest du in ein Lauftraining einsteigen?
Also ich glaube, der erste Tipp wäre erstmal, dass man wirklich einigermaßen vernünftige Laufschuhe hat, die zu einem passen. Und die gibt es auch schon für einigermaßen erschwingliches Geld. Also ich glaube, ich habe für meine mal irgendwann 100 Euro ausgegeben vor 7 oder 8 Jahren. Da kriegst du schon wirklich, also das nimmt dir schon mal so viel an potenziellen Schmerzen weg, die du irgendwie beim Laufen erleben kannst. Mhm. Und dann muss man halt wirklich immer gucken, woher man kommt. Also wenn jetzt jemand noch nie viel gelaufen ist, sollte man wirklich langsam anfangen. Und das kann dann wirklich so aussehen, dass man sagt, wie so ein Intervalltraining, ich laufe 5 Minuten, dann gehe ich 2 Minuten, dann laufe ich wieder 5 Minuten. Mhm. Und das kann man dann wie beim Intervalltraining so nach und nach die Pausen verkürzen oder die Laufintervalle verlängern, bis man dann halt irgendwann wirklich mal 20, 30 Minuten am Stück laufen kann. Und ja, da muss man halt immer schauen, was für ein das Ziel ist. Also ich laufe im Winter so eine Stunde ungefähr. Und das reicht mir dann auch. Also länger laufe ich dann eigentlich auch nicht. Aber das wäre so mein Tipp, sich da wirklich langsam ranzutasten und sich da wirklich kleine Ziele zu setzen und nicht gleich sagen, jo klar, 10 Kilometer, kein Problem.
Ja.
Weil man hat zwar als Radfahrer natürlich einen super Kreislauf und einen super Stoffwechsel und das wäre alles gar kein Problem, aber muskuläres Laufen halt sehr, sehr anstrengend und ganz was anderes.
Du hast gerade so ein bisschen vom Lauftraining und von dann, dass man das auch so ein bisschen wie ein Intervalltraining gestalten kann. Wie ist es bei euch? Macht ihr im Winter, Moritz, du hast am Anfang gesagt, dass man im Winter auch mal so ein bisschen es gemächlicher angehen lassen kann und ein bisschen lockere Touren fahren kann. Aber wie ist es mit so richtig zielgerichtetem Intervalltraining? Manche Leute legen sich halt schon so früh wie im November oder im Dezember, fangen die schon an quasi ans nächste Jahr zu denken und auf ihre Ziele hinzuarbeiten. Was sagt ihr so zu so gezieltem Training, so Intervalltraining auch im Winter? Ist es draußen möglich? Weil über drinnen sprechen wir ja auch in der nächsten Folge schon.
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich muss sagen, ich habe das bei den Cyclocross-Rennen, also bei mir war es jetzt immer Herbst, Winter, so Oktober, November eher so ein bisschen intensiv, weil da noch Rennen waren. Manchmal war auch Dezember noch was und dann fahre ich natürlich auch intensiv. Aber dann gerade die Phase, sage ich mal, Januar, Februar, März, das ist bei mir das ganz klassische, einfach erstmal so ein bisschen ruhig und oft auf Umfänge, sage ich mal, aber Grundlagenausdauer ist vielleicht, aber ich plane das jetzt auch nicht in dem Sinne, so von trainingswissenschaftlich ist, glaube ich, sinnvoller, auch mal was Intensives einzustreuen oder vielleicht auch mal eine Kraft mit Radeinheit oder sowas zu machen, aber mache ich persönlich jetzt nicht. Aber vielleicht kann unser Trainingsexperte Erik da ja noch
Trainingsweltmeister.
intelligentere Dinge zu sagen als ich.
Ja. Das klang schon sehr intelligent, was du gesagt hast. Also die Frage ist ja immer, was die eigenen Ansprüche sind. Ne? Wenn ich irgendwie sage, ich will im März schon bei den Lizenzrennen ganz vorne mitmischen, dann musst du natürlich im Dezember, Januar, Februar schon entsprechend trainieren. Wenn du sagst, mein Saisonziel ist, dass ich Ende August eine schöne Tour in den Alpen mache, dann ja, musst du jetzt sicherlich im Winter, im Dezember noch nicht die ganz krasse Struktur da auffahren. Mhm. Also ich versuche eigentlich so diese richtig hochintensiven Sachen draußen im Winter schon zu vermeiden, weil mir das einfach dann in den Intervallpausen zu kalt ist und ich da so die Angst habe, mir dann doch was wegzuholen. Sowas versuche ich dann wirklich auf der Rolle zu machen. Was natürlich schon geht, ist, wenn es jetzt nicht total am Frieren ist draußen, dass man mal in der GA1 fahrt, ein bisschen GA2 oder auch mal ein bisschen was an der Schwelle einstreut.
Ja, oder auch vielleicht so eine Trittfrequenzpyramide, also so ein bisschen auf die Frequenz achten, oder hat das in der Phase des Jahres nichts zu suchen?
Ja, also machen viele, macht sicherlich auch Sinn, das dann früh im Jahr zu machen. Ich mache sowas persönlich gar nicht, aber das ist so mein Empfinden.
Für viele ist es ja auch nicht nur ein Problem, so es ist kalt draußen, oder das spielt da mit rein. Das ist manchmal ist es ja auch für viele Leute einfacher, sich zu dem Training im Winter oder zum Draußenfahren im Winter zu motivieren, wenn man ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Ist es bei euch auch so? Also fällt es euch leichter irgendwie? Hattet ihr schon mal beide Fälle, also dass ihr euch einerseits auf was vorbereitet habt im nächsten Jahr und seid echt viel im Winter gefahren und im anderen Jahr, wo nichts anstand im Frühjahr, habt ihr es da ein bisschen schleifen lassen? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
Also das eine Mal, wo ich mich wirklich ins Übertraining katapultiert habe und wirklich komplett aus dem Leben geschossen habe und auch bestimmt ein halbes Jahr damit Probleme hatte, war im Winter. Also weil ich im Winter so motiviert war für die nächste Saison und da alles reingepackt habe mit Skilanglauf, richtig lange Einheiten. Ich hatte im Dezember 1000 und ein paar zerquetschte Kilometer. Laufen, Ausgleichsgymnastik und dann noch auch bei der Arbeit viel zu tun. Da habe ich mich halt komplett aus dem Leben geschossen. Also das kann einem auch im Winter passieren, ja. Und das waren Ziele, die ich verfolgt habe und auch Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Und das kann grandios nach hinten losgehen, auch im Winter.
Also ich brauche eigentlich ganzjährig die Motivation durch ein Ziel oder durch einen Trainingsplan. Also sonst bin ich so ein Kandidat dafür, der dann irgendwie am Sonntag, wenn er morgens im Bett liegt, sagt, komm, heute machst du mal einen Ruhetag.
Ja, heute also mal liegen bleiben.
Ich brauche so diesen Blick in den Trainingsplan, wo steht, okay, heute 3 Stunden mit Intervallen und dann, obwohl ich das selber geschrieben habe und niemand anderes außer ich selbst von mir erwartet, dass ich das mache.
Hast dich selber ausgetrickst.
So denke ich so innerlich, ja, Chef, mache ich, Chef.
Ja, wie das funktioniert. Also da bin ich bei dir. Also ein bisschen, ich, selbst wenn ich ein Ziel habe, fällt es mir leichter, eine Einheit zu machen, wenn die in einem Plan steht. Und ja, auch wenn ich mir den Plan selber geschrieben oder zumindest mir selber auferlegt habe. Also ich habe da keinen Coach und keine externe Kontrolle, aber auch wenn das im Verein, wenn da ein Training stattfindet, dann gehe ich da auch schon eher mal hin, wenn ich keine Lust habe. Als wenn ich das, also allein würde ich das nicht machen. Gut, das ist jetzt im Moment wegen in unserem zweiten Lockdown oder im Lockdown Light, wie man es jetzt auch nennen will, ist das sowieso mit dem Vereinstraining gerade ein bisschen schwierig, aber also bei uns, wir haben da selber dann einen Corona-Trainingsplan quasi, den jeder selbst verfolgen kann, aufgestellt, auch alleine. Und selbst das hilft mir, obwohl ich mich da immer noch, ich muss mich da alleine aufraffen und ich habe keine so wirkliche externe Kontrolle, aber einfach diesen Plan zu haben. Und ja, selbst wenn der von mir selber käme, würde mir das helfen, tatsächlich auch was zu machen, auch wenn ich mal keine Lust habe. Ich habe das zwar vorhin so gelobt, ja, der Kampf gegen die Elemente und schön matschig und Spaß draußen, aber ganz ehrlich, manchmal geht es mir da wie Erik und sagt, ja, Ruhetage sind auch wichtig.
Aber da muss ich sagen, ich meine, ich habe jetzt gerade schön erzählt mit meinem Übertraining wegen zu ambitionierter Ziele, aber also ich muss sagen, ich brauche dieses Ziel oder den Plan brauche ich persönlich nicht, weil Oder vielleicht habe ich mir das damals auch so ein bisschen abtrainiert. Das kann natürlich auch sein durch Überlastung. Aber
hast du aus deinen Fehlern gelernt, ist doch toll.
Also für mich persönlich ist schon auch das Fahrradfahren an sich und das Bewegen an der frischen Luft und irgendwie oder sich allgemein bewegen, diese Endorphine, die man sich holt, das funktioniert ja auch auf der Rolle. Also ich brauche eher die Bewegung und auch, dass das überhaupt gar keinen Plan verfolgt. Und da ist es eher so, auch bei schlechtem Wetter, wenn ich irgendwie eine Woche lang gar nicht rausgekommen bin und jetzt durch das viele Homeoffice ist es ja auch noch mal mehr geworden, dass man zu Hause ist und unter Umständen sich dann ganz, ganz wenig bewegt hat an einem Tag. Also selbst wenn dann am Wochenende hat man Pech, just da ist dann das Wetter schlecht, aber dann gehe ich trotzdem raus und fahre Fahrrad oder mache irgendwas, weil ich einfach die Aktivität brauche.
Und weil man sich auch ein bisschen darauf gefreut hat und das jetzt quasi sich nicht vermiesen lassen will durch schlechtes Wetter.
Ja.
Vielleicht kann ich an der Stelle noch mal tief in meine persönliche Schatzkiste der Motivationskünste greifen. Ich versuche mir wirklich, wenn das Wetter wirklich schlecht ist und ich aber, weil mein Trainingsplan mir sagt, du musst heute 4 Stunden draußen fahren, versuche ich immer für mich zu visualisieren, wie geil dieses Gefühl ist, wenn ich nachher unter der Dusche stehe in 4 Stunden und das gemacht habe.
Mhm.
Und das ist so meine...
Das kann eine gute Motivation sein.
Mein kleiner Antrieb, ja.
Ja, dass man ein bisschen weiß, wofür man es macht auch. Also, dass quasi das abgeschlossene Training die Belohnung ist für das Training.
Und eigentlich jetzt nochmal Real Talk, eigentlich motiviere ich mich darüber, dass die anderen nachher auf Strava sehen, dass ich 4 Stunden gefahren bin.
Bei dem Scheißwetter,
bei dem Scheißwetter.
Hey, alles, was hilft, alles erlaubt, was hilft.
Aber wie ist es, wenn wir jetzt über das Training oder das Fahrradfahren im Herbst und Winter sprechen, wie ist es bei euch? Habt ihr jetzt für 2021, gerade wenn ihr so Ziele und Trainingsplan orientiert seid, habt ihr für 2021 euch jetzt schon zurechtgelegt, was ihr vorhabt und was für Ziele ihr habt? Ist das was Konkretes oder ist es gerade alles hinfällig?
Also ich hoffe, dass die 2020 ausgefallene Veranstaltung dann 2021 dann doch stattfindet. Das wäre der Ironman in Frankfurt, auf den ich mich auch schon gezielt vorbereitet habe. Und es gibt ja bei Strava oder anderen Trainingsprogrammen gibt es ja auch so einen allgemeinen Fitnesstrend, den man sehen kann, wo man sehen kann, wie die allgemeine Fitness so steigt. Und da sehe ich wirklich, zum Zeitpunkt, wo dann irgendwann im März, April oder so, wo dann wirklich klar war, okay, der Ironman, der findet definitiv nicht statt. Und ich angefangen habe von den Intervallen und Rolleneinheiten, die ich da noch gemacht habe, übergegangen bin zu, ach, ich fahre jetzt einfach mal zum Spaß draußen. Da ist die Form wirklich wie ein, ging da eine rasante Talfahrt, wie eine Abfahrt vom Bontour runter, ging es da mit meiner Form. Jetzt nicht in den Keller, weil ich schon noch was gemacht habe, aber da habe ich schon gesehen, okay, dieses gezielte Vorbereiten hilft auch. Und für dieses gezielte Vorbereiten hilft es, wenn ich ein Ziel habe. Mhm. Und natürlich, man hat es letztes Jahr oder 2020 erlebt, du kannst dich im Moment einfach nicht drauf verlassen. Und ich werde definitiv nicht jetzt, ich rechne auch nicht 100% mit, damit es stattfindet. Das ist so ein 50-50. Aber schon die Möglichkeit, dass es stattfindet, und ich bin eh angemeldet, weil der Startplatz von letztem Jahr noch oder von 2020 gilt auch nächstes Jahr. Deswegen habe ich auf jeden Fall eine Motivation, weil wenn alles gut geht, findet diese Veranstaltung statt und dann möchte ich da auch fit sein und abliefern können. Und ja, warten wir mal ab, bis es dann abgesagt wird und meine Form wieder in den Keller geht.
Wie ist es bei dir, Erik?
Gleicher Ort, fast dieselbe Geschichte. Auch Frankfurt, aber der 1. Mai. Das Radrennen, das ist ja auch dieses Jahr leider ausgefallen. Ich habe da tatsächlich mit meiner ehemaligen Nachbarin, die Triathletin ist, eine Wette am Laufen gehabt, dass wenn ich länger als 3 Stunden brauche für die
40 Kilometer Runde.
Für die 40 Kilometer. Nee, tatsächlich für die 100 Kilometer, dann hätte ich mit ihr im Sommer den City-Triathlon machen müssen.
Und, nice, ja, schön. Da werde ich mich freuen. Dann fahr mal nicht zu schnell, dann lass mir die Luft raus vorher.
Und dadurch, dass wir diese Wette nun dieses Jahr leider nicht verifizieren oder auflösen konnten, haben wir gesagt, das schiebt sich halt auf nächstes Jahr. Und deshalb muss ich halt den 1. Mai unter 3 Stunden schaffen, damit ich nicht Triathlon machen muss. Und ich werde das so machen wie dieses Jahr. Wenn der 1. Mai nicht stattfinden sollte, dann versuche ich einfach meine Bestzeit auf den Feldberg zu knacken.
Ja, das ist gut. Das ist ein guter Hinweis, sich quasi
alternative Ziele setzen.
Genau, ein Ziel suchen, was hoffentlich dann nicht durch Corona so leicht zu beeinflussen ist, was man auf jeden Fall, quasi worauf man auf jeden Fall hinarbeiten kann, denn ja, für viele ist es jetzt zu der Jahreszeit, ist das eine gute Hilfe, um jetzt nicht irgendwie so in ein Loch zu fallen, sondern irgendwie sich weiter fit zu halten und sich zu motivieren, auch mal draußen Fahrrad zu fahren. Das haben wir ja hoffentlich gerade eben auch ein bisschen schmackhaft gemacht und auch ein paar Tipps gegeben. Und ja, wie gesagt, wenn man dann noch weiß, ich tue das nicht nur einfach nur so, sondern ich tue das auch für mich und mein Ziel, für den Feldberg oder für, keine Ahnung, die Alpenüberquerung oder sonst was, dann, ja, dann fällt es einem echt einfach nochmal einen Tick leichter.
Ich sehe mich schon im Ende November an einem grauen Sonntagmorgen wach werden und so denken, oh, das Bett ist so schön kuschelig. Und dann stelle ich mir vor, wie ich nächstes Jahr irgendwie beim Triathlon hier durch einen
Absaufe auf dem ersten Paar
schwimmen muss. Und dann denke ich mir so, um Gottes Willen, nein, lieber gehe ich jetzt 4 Stunden Radfahren.
Aber dann trainier dich auch nicht in das Loch, das durchs Übertraining dann entsteht. Da ist der Kollege Pfeiffer ist ja. das lebende Warnschild.
Ja. Mittlerweile bin ich ja wieder aus dem Loch raus.
Du bist ja zum Glück wieder aus dem Loch raus.
Momentan ist ja das Gegenteil, das Untertraining.
10 Jahre, ja, ich bin im latenten Untertraining.
So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was die Kollegen, die dann in der nächsten Folge über das Training drinnen sprechen, wie die euch das Training drinnen schmackhaft machen können. Und ihr könnt uns ja auch mal schreiben, eine E-Mail, ob ihr lieber draußen trainiert oder drinnen trainiert, an podcast@roadbike.de. Da könnt ihr jetzt natürlich auch andere Sachen schreiben, wie toll ihr unsere Folge fandet oder wie furchtbar oder wie schön unsere Stimmen klingen oder ähnliches. Wir freuen uns immer gern über Lob, auch über Kritik und auch über Anregungen, was wir in den nächsten Folgen mal sprechen sollten. Und uns gibt es natürlich nicht nur als Podcast, sondern es gibt auch ein ganz tolles Magazin, die Roadbike, die es an jedem gut sortierten Kiosk gibt oder auch im Internet unter shop.motorpresse.de könnt ihr euch die Hefte bestellen als E-Paper oder auch als gedrucktes Heft. Und ja, auf roadbike.de findet ihr uns auch und alle Infos, die wir für euch zum Rennradfahren haben. Und ja, Social Media, sucht auf Facebook oder Instagram oder auf Twitter nach Roadbike Magazin und dann werdet ihr fündig.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und wir freuen uns auf euer Feedback.
Genau. Und also, auf das Wintertraining dann draußen.
Genau.
Alles klar. Bis bald.
Mach's gut, ciao. Bleibt gesund.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.